da sitzt der kleine Johannes Busch auf dem Boden vor seiner Großmutter, sitzt und spielt und schaut ihr von unten nach oben zu, was sie da macht. Die Großmutter, die ist gerade dabei, ein Tuch zu stricken. Aus dem kleinen Tuch wird ein größeres. Und durch die Art des Strickens sieht es für den kleinen Johannes ziemlich durcheinander aus. Fäden, die wir durcheinander laufen. Er erkennt kein System, er erkennt kein Muster, kein Bild. Und irgendwann bricht es aus diesem kleinen Jungen heraus: Oma, was machst du? Was für ein Durcheinander. Diese versteht gleich, was der Junge meint und dreht das Tuch einmal um. Da erkennt der Junge ein wunderschönes Bild. Es hat System, es hat Muster, es ergibt Sinn. Auf der einen Seite Fäden, die durcheinander laufen. Auf der anderen Seite ein wunderschönes Bild. Die Sicht von unten nach oben scheinbar sinnlos und umgedreht ergibt alles Sinn. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Das wird immer so sein in unserem Leben, dass wenn wir nach oben schauen, vielleicht auch auf die letzten 2 Jahre, sehr undurchsichtig, auf die aktuelle Situation, vielleicht auch auf unser eigenes Leben bezogen, auf unser persönliches Leben, wo wir Gott in vielen Dingen nicht verstehen, es wird immer so sein, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Der größte Denker, einer der größten der Geschichte, Paulus, ein kolossaler Intellekt. Aber als es um die Gedanken Gottes ging, als es um die Wege und Führungen Gottes ging, da konnte er sich nur niederbeugen und anbeten. Wie unbegreiflich sind seine Wege, unerforschlich seine Gerichte. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Gottes Gedanken sind auch anders in Bezug auf unser heutiges Thema. Wie kann ich zu Gott kommen? Unsere Gedanken sind generell umnachtet, voll Neid, voll Ehrgeiz, Missgunst, Ichsucht, Habsucht, Stolz. Alle Sünde wird eigentlich in Gedanken geboren und alle Sünde muss eigentlich auch dort ihr Ende finden. Ich bin zurzeit immer wieder geschäftlich im Auto unterwegs und da sitze ich allein im Auto. Da höre ich nichts, da gibt es keinen, der mit mir redet, der mich vielleicht böse beeinflussen kann. Auf der Autobahn gibt es nicht einmal visuelle Reizeinflüsse, nichts. Aber was ich in 2 bis 3 Stunden in Gedanken abspielen kann, Gedanken der Selbstgefälligkeit, Gedanken der Selbstliebe, Gedanken der Unreinheit, Unkeuschheit. Wenn wir einfach dieses halbe Jahr jetzt nehmen, das wir jetzt 2022 gelebt haben, und würden alle Gedanken auf ein Band aufnehmen und hier abspielen lassen, das wäre Wahnsinn. Ich könnte hier nicht mehr stehen. Und das ist der große Unterschied zwischen der Predigt der Pharisäer und der Predigt von Jesus. Bei den Pharisäern ging es darum, von außen nach außen hin dem Menschen etwas zu präsentieren. Von außen hin schön dazustehen, fromm dazustehen, zu beten, in den Tempel zu gehen, die Gottesdienste zu besuchen. Aber der Herr Jesus, er sagt, das ist nicht die Quelle alles Bösen. Es ist das Herz. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Du kannst dieses Grab noch so schön verzieren mit Blumen. Die Totengebeine sind immer noch drin. Du kannst den Becher noch so rein halten. Das Getränk mit bitterer Galle, das ist immer noch da. Es ist alles in uns. Die Kinder hatten vor kurzem eine Auseinandersetzung und da hatte ich sie zu mir gerufen, habe sie gefragt, wann wurde denn der Abel vom Kain ermordet? Da waren sich beide Kinder einig, der Abel wurde nicht dort auf dem Feld ermordet mit irgendeinem Instrument. Es geschah schon längst vorher bei Kain in Gedanken. Dort, als Gott zu ihm kommt und sagt, was ist in dir los, was verstellt sich in dir? Dort war Kain schon getötet. Aber es gibt einen Gedanken und ich denke, das ist elementar, wenn es um die Beantwortung der heutigen Frage geht. Wie kann ich Gott suchen? Ein Gedanke eint uns alle. Aus einem Gedanken fließt all das Übel, das wir heute sehen, in unserem global, aus einem fließt alles. Stolz. Es ist der Ursprungsgedanke Ihr werdet sein wie Gott, vom Vater des Stolzes. Höher zu sein, größer zu sein, besser zu sein, schöner zu sein, weiser zu sein, frömmer zu sein. Die Liste ist unzählig. Und jetzt sagt Gott mit diesen Gedanken, er hat andere Gedanken, auch in Bezug, wie wir zu ihm kommen sollen. Jetzt steht die Frage, wie kann ich zu Gott kommen? Es heißt in unserem Text, sucht den Herrn. Was ist ein Herr? Ein Herr ist ein Machthaber, ein Befehlshaber, einer, der Gewalt hat, einer, der gewaltig ist. Ist Jesus nur Herr? Wir lesen zweimal in der Apostelgeschichte, ihn, Jesus Christus, hat Gott zu einem Herrn und Heiland gemacht. Bei uns Menschen gibt es nur Herrschertypen, Machtpräsentanten. Jesus sagt, die weltlichen Fürsten herrschen. Es gibt nur einen einzigen, der beides in einer Person vereint, Herr und Heiland, Jesus Christus. Und von diesem Herrn und Heiland möchte ich heute erzählen. Er war nicht erst Herr vor 2000 Jahren. Dieser Herr, von dem wir reden, ist Gott. Von ewig her. Allmächtig. Allweise. Er braucht nichts und niemand. Aber als er als Herr das Elend und das Leid deines und meines Lebens sieht, sagt er nicht, ich bin Herr, ich habe meine Diener, geht. Dieser Herr, er beschließt selbst, das Werk zu vollbringen. Und ich möchte einfach nur im Gegensatz zu unseren Gedanken seine Gedanken stellen, damit vielleicht deutlich wird, wie wir zu ihm kommen können. Er beschließt sich, Mensch zu werden in Jerusalem. Das hätte jeder Mensch ausgesucht. Die Hauptstadt, dort gehört ein König rein. Er wählt sich Bethlehem aus. Damit nicht genug, er wird im Stall geboren. Er begibt sich nicht nur unter den Mensch, unter das Geschöpf. Wer weiß, ob neben diesem Kind nicht irgendein Ochse gebrüllt hat. Das ist der König aller Könige, der Herr Zebaoth. Er sucht sich später zum Aufwachsen eine Gegend aus, die hätte sich keiner von uns damals ausgesucht. Nazareth. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu Deutschland, ja, was man da übertragen könnte, aber Nazareth war schon verachtet. Was soll aus Nazareth Gutes kommen, wusste schon Nathanael. 30 Jahre hält er seine Machtoffenbarung zurück. 30 Jahre weiß die Öffentlichkeit nichts davon, dass Gott in ihrer Mitte ist. Welcher Mensch könnte das aushalten? Wenn ich etwas weiß, etwas kann, jeder muss es sehen. Er hält sich zurück und geht erst dann raus, wenn der Vater ihm sagt, du darfst dich zeigen. Er sucht sich als Freunde die unterste Schicht aus. Fischer und Zöllner. Er wird ein Freund der Sünder genannt. Er geht nicht zur religiösen Elite. Am Ende seines Lebens steht er vollkommen allein da. Er lässt sich von seinem Geschöpf binden. Er beweist nicht seine Macht, indem er 12 Legionen Engel ruft. Das könnte er, das würden wir Menschen tun, Machttypen, Herrschertypen. Er hält seine Macht zurück, er lässt sich binden, er lässt sich von seinem Geschöpf schlagen, ins Gesicht spucken, er lässt sich an ein Fluchholz hängen. Und dort, in der größten Ohnmacht, in der größten Erniedrigung, erringt Jesus den größten Sieg für Zeit und Ewigkeit. Die grausamsten Feinde des Menschen werden nicht mit Fäusten bezwungen, sondern mit angenagelten Händen, mit angenagelten Füßen. Das ist unser Herr. Nicht einer, der fordert, der Leistung bringt, sondern der in Vorleistung geht. Es war im Jahr 1927, da wurde ein Lied gedichtet von einem deutschen Pfarrer, das war der Vater von Bethel, von dem Kinderheim Bodelschwing. Und er hat in seinem Lied genau das geschildert, genau das zum Ausdruck gebracht. Und veröffentlicht wurde das Lied im Jahr 1938, genau in dem Jahr, in dem der treue Schwur von Machtmenschen gefordert wurde, auch von Pfarrern. Und es heißt in dem Lied: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann, von Golgatha. Nicht einer, der auf dem Thron blieb, sondern einer, der auf Golgatha ging. Es heißt weiter, ich habe das Lied erst vor kurzem gefunden, ich habe es auch ausgedruckt, finde es nicht. Es heißt dann weiter, nun in heiligem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns beugen, staunend sehen, was dort geschah. Als der Größte ward zum Knechte und der Mächtigste gering. Als der Gerechte für die Sünder in des Todes Rachen ging. Das ist unser König, ein König, der nicht Leistung fordert. Jetzt ist die Frage, wie kann ich diesen Herrn suchen? Es gibt eine Stelle in Jesaja, da sagt Gott, sie suchen mich täglich und meint das nicht positiv. Jeden Tag kommen sie zu mir, sie suchen mich und sie stellen Fragen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir das und du merkst es nicht? Da sind Menschen zur Zeit Jesu jeden Tag in den Tempel gekommen und haben Gott gedankt und gesagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Leute. Hurer, Zöllner, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Die sind zu Gott gekommen. Und da gab es einen Menschen, der hat nicht mal sich getraut, die Augen zum Himmel zu heben. Vor lauter Schuld, vor lauter Beschämung. Er kann einfach nur 5 Worte beten. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das Urteil Gottes ist ganz klar. Dieser ging hinab, gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Wie können wir zu Gott kommen? Wisst ihr, als Jesus in die Welt gekommen ist, da hatten die Menschen gedacht, er wird mit Sicherheit die Perfektionisten besuchen. Die, die alles hinbekommen, denen alles gelingt, die moralisch einwandfrei sind. Und dann sieht man ihn nicht bei den Pharisäern, man sieht ihn nicht bei den Zöllnern, nicht bei den Rabbinern, man sieht ihn bei Sündern, bei denen, die nichts hinbekommen, bei denen, die jeden Tag versagen. Und einmal ist Jesus tatsächlich in das Haus von so einem Pharisäer gekommen, Simon. Und er kommt zu ihm rein, wird wohl nicht so herzlich begrüßt und in dieses Haus kommt noch eine Frau. Die wäre nie dorthin gekommen, wenn Jesus nicht dort wäre. Diese Frau kommt zu ihm. Sie beugt sich, sie fällt vor ihm nieder und weint über ihre Schuld. Und dann kommt dieser menschlich stolze Gedanke, wenn das ein Prophet wäre, sieht er nicht, das ist der Abschaum. Das ist eine Sünderin, schat bekannt. Er würde sie abweisen. Wir haben die Überschrift, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er spricht diese Gedanken nicht aus, aber der Herr Jesus, er kennt die Gedanken der Menschen, dass sie eitel sind. Er sagt zu Simon, Simon, ich habe dir was zu sagen. Weil eins hat diesem Mann gefehlt. Er war vielleicht moralisch einwandfrei. Er hatte vielleicht Willensstärke gehabt, Disziplin, was auch immer. Aber eins hat diesem Mann gefehlt. Liebe. Liebe hat ihm gefehlt. Er sagt, Simon, ich bin zu dir gekommen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Der Kuss war das Zeichen der Huldigung. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Diese Frau hört nicht auf. Und das Geheimnis davon war eins. Das, was wir in unserem Text finden. Bei ihm ist viel Vergebung. Und Jesus lüftet das Geheimnis und sagt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Wenn wir so zu Jesus kommen, weil wir merken, wir brauchen einen Heiland. Ich schaff's allein nicht. Ich kann nicht. Ein Kind, das in die Augen der Mutter schaut, ein Baby, es kann noch nicht mit Worten etwas ausdrücken, aber mit dem Blick zur Mutter sagt das Kind, ich kann ohne dich nicht. Ich brauche dich. Ich sterbe ohne dich. Mit anderen Worten, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Das ist unsere Stellung, wie wir zu Gott kommen dürfen, zu diesem Heiland. Und es ist einfach so, Brüder und Schwestern, dass unsere Gedanken einfach stolz sind. Und es ist bei uns in der Natur, auf den höchsten Bergen, da ist es eisig kalt. Wer hoch von sich denkt, hat kalte Augen. ist kalt in seiner Moral, ist kalt dem anderen gegenüber. Wer es nicht erlebt hat, aus dem Staub herausgezogen worden zu sein, ist in seinem Urteil immer kalt den anderen gegenüber. Da konnten die Pharisäer eine Frau frisch im Ehebruch ertappen, ihn zu Jesus bringen und sagen, die gehört gesteinigt. Und jeder, ich bin überzeugt, vielleicht hatten sie von außen die Ehe nicht gebrochen. Ich bin überzeugt, jeder von diesen Männern hatte diese Frau mit begehrlichem Blick angesehen, Begehren im Herzen gehabt. Als Jesus etwas auf den Boden schreibt, ist keiner mehr da. Der Herr Jesus sieht das Herz an. Und wenn wir das als Maßstab nehmen, dann zerbrechen wir. Und dann ist er Heiland, Heiland für die Sünder. Das ist einfach Hoffnungsgut, das befreit, dass wir nicht Leistung bringen müssen. Das ist einfach herrlich. Und ich möchte einfach nur noch sagen, dass wenn wir in unserem Wesen noch das Gefühl haben, wir haben Gott erkauft durch Leistung, dann rechnet der Mensch sich Ehre zu. Wenn ein Mädchen durch Schönheit das Herz eines Mannes gewinnen will, und Schönheit ist die Grundlage, wenn die Schönheit vergeht, ist keine Liebe mehr da. Wenn ich als geistlicher Mensch dann falle und meine Leistung war die Grundlage, dann ist keine Hoffnung mehr da. Jesus ist einer, der die Hoffnungslosen in Hoffnung setzt. Und ich möchte das vielleicht ganz, ganz praktisch und ganz lebensnah schildern. Angenommen, du erlebst viel Gnade in einer Woche. An einem Tag, du stehst früh auf, du kommst ins Gebet, du kommst ins Wort. Dir gelingt viel, du bist nicht aggressiv, du bist nicht launisch, du bist zu den Kindern freundlich, zu den Eltern freundlich, wie auch immer. Du kannst vielleicht sogar Zeugnis geben. Und am Ende des Tages, am Ende der Woche, bist du überquollen mit Freude. Und irgendwann kommt dieser Tag, an dem all das nicht da ist. Du schaffst es nicht aufzustehen. Du kommst nicht ins Gebet, du kommst nicht ins Wort. Und dann gibt es zwei Stimmen. Die eine Stimme ist vom Vater der Lüge. Lauf weg, renn weg. Deine Sünde ist größer, als sie dir vergeben werden kann. Geh nicht zu Gott. Und die andere Stimme ist die aus unserem eigenen Herzen. Ich muss mich wieder langsam zu Gott hocharbeiten. Langsam wieder Leistung bringen. Mühsam sich zu diesem Herrn hocharbeiten. Wisst ihr, wer dann Ehre bekommt? Der Mensch. Nicht erst, wenn du eine gewisse Zeit eine Sünde nicht getan hast. Inmitten deiner größten Niederlage zu ihm zu kommen, dann bekommt das Lamm die Ehre. Dann bekommt er den vollen Preis. Wenn ich weiß, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Es gibt nur eine Leistung, die ausreicht für Zeit und Ewigkeit. Und das ist nicht meine, das ist seine. Das ist Hoffnungsgut, das befreit. Da ist einer, der den Hoffnungslosen in Hoffnung setzt. Gott ist ein Gott der Niedrigen. Gott ist ein Arzt der Kranken. Er gibt Manna in der Wüste deines Lebens will Gott Manna geben. Das befreit vom Zwang, etwas bringen zu müssen. Man darf einfach nehmen, oh, wie gut ist unser Heiland. Er ist Herr und Heiland. Er bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein erbarmen. Wir haben jetzt die eine Seite gesehen. Die Pharisäer hatten den Herrn Charakter herausgenommen und wollten ihm gefallen durch Leistung. Es gibt aber auch die andere Seite, dass ich den Heilandscharakter herausnehme. Zu ihm komme, er heilt alle meine Gebrechen, er vergibt meine Schuld und ich lebe mein Leben weiter. Ohne zu beachten, dass er Herr ist in meinem Leben, dass er bestimmen darf. Und Brüder und Schwestern, das ist nicht ein Herr, den wir in Furcht dienen müssen. Es ist eine Liebesbeziehung. Er hat mich erkauft. Er hat mich herausgezogen aus dem Dreck der Sünde. Das ist nicht Knechtsbeziehung. Wir müssen nicht im Leben lang, ein Leben lang Knechte sein. In Furcht ihm dienen. Nein, es ist eine Liebesbeziehung. Aber der Herr möchte sich nicht teilen. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen lieben und dem anderen anhängen, oder er wird den einen verachten und dem anderen dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und der Welt. Ihr könnt nicht Gott dienen und deinem Bauch und. Er teilt sich nicht. Er ist Heiland. Wir dürfen frei und umsonst dieses Geschenk nehmen. Aber er hat dich erkauft. Er hat das volle Recht auf dein ganzes Leben. Jeder Pulsschlag darf nach ihm schlagen. Jeder Atemzug darf für ihn sein. Deine Freizeit gehört ihm. Alles, was du bist und hast, gehört ihm. Ich möchte vielleicht eine kurze Begebenheit erzählen, weil sie einfach sehr aktuell ist und mir auch sehr zu Herzen gegangen ist. Aus dem Freundeskreis, da hatten die Eltern vor etwas mehr als einem Jahr die Nachricht bekommen über die Krankheit ihres Sohnes. Tödliche Krankheit. Und ja, diese Therapie, die ging jetzt ziemlich lange, die ging jetzt ein Jahr, und etwa vor 5, 6 Wochen, da hatten die Eltern die Nachricht bekommen, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Und ich habe mit dem Vater gesprochen, der hat mir gesagt, er wusste nicht, wie soll er das dem Kind sagen? Wie soll er sagen, das ist jetzt Gottes Weg für dich? Er ist der Herr, er bestimmt. Und die hatten vorher, bevor sie die Nachricht bekommen hatten, hatten sie einen Vers gelernt. Aus Johannes 12, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Er ist zu dem Kind gegangen und hat ihm gesagt, es sieht wohl so aus, dass Gott diesen Vers sehr, sehr persönlich nimmt, dass es ernst wird. Er möchte dich bei sich haben. Und dieses Kind hat eins verstanden, wenn ich jetzt etwas sage, was ich antworte, wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann ist das verbindlich. Das ist nicht nur Wortgehülse ohne Inhalt, sondern das ist verbindlich. Und er hat um kurze Bedenkzeit gebeten, 8 Jahre, das Kind. Und nach einer Weile konnte er sagen, ja, ich möchte zu diesem Herrn. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Dort, wo er gesagt hat, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und er durfte zu diesem Herrn und Heiland gehen. Er durfte seinen Eltern vorausgehen, wir durften ihn am Mittwoch zu Grabe tragen. Was ich damit sagen will, wenn Jesus Herr über dein Leben ist, bestimmt er über alles. Er bestimmt über alles. Nicht, weil er ein Despot ist, sondern weil er es gut mit dir meint. Und das sind oft Wege, die laufen scheinbar durcheinander. Da erkennt man nicht viel System dahinter. Aber wir haben einen Herrn, dem es lohnt zu folgen. Und ich möchte eine Frage stellen. Für alle, die so ein Herz haben wie ich, die immer wieder liebäugeln mit dem und nicht treu bei Jesus bleiben. Wann hat dich dieser Herr jemals betrogen? Wann hat dich dieser Herr jemals im Stich gelassen? Wann hat er dir jemals nicht das gegeben, was er dir versprochen hat? Das ist Jesus, unser Herr. Und auf der anderen Seite, der Vater der Lüge, die Sünde, das ist eine ungeheure Macht, auch ein Herr. Wann hat sie dir jemals das gegeben, was sie dir versprochen hat? Wann hat sie dich jemals befriedigt? Wann hat sie dir das gegeben, was sie vorgab zu sein? Wir dürfen heute zu Jesus kommen, so wie wir sind. Und ich möchte für alle, die diesen Herrn noch nicht kennen, die noch nicht zu diesem Herrn und Heiland gekommen sind, ein Wort aus unserem Text herausnehmen, das eine Begrenzung aufzeigt. Es ist das Wort solange. Solange redet von Begrenzung. Die Sterberate liegt immer noch bei 100%. Und die Planbarkeit deines und meines Austritts aus dieser Zeit in die Ewigkeit liegt immer noch bei 0%. Bevor es uns gab, hat Gott unsere Zahl in sein Buch geschrieben. Das wissen wir. Was wir nicht wissen, ist, was für eine Zahl dahinter steht. Ist es 8, wie bei diesem Jungen? Ist es 80? Ist es 30? Nach biblischem Verständnis heißt, solange er zu finden ist und solange er nahe ist, immer heute. Heute, wenn du diesen Herrn nicht kennst, darfst du zu ihm kommen. Und ich möchte schließen mit einem Lied von Charlotte Elliott, die vielleicht diese ganze Frage zusammenfasst in 2 Versen. Na, die Frage, wie kann ich zu Gott kommen? Sie sagt, so wie ich bin. So muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut macht mich von Flecken rein. So komme ich. Ich komme. Ich komme. So wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan. Weil ich auf dein Wort trauen kann, so komme ich. Ich komme. Ich komme. Und ich wünsche uns das allen, dass wir wirklich allein aus Gnade leben, auf Gnade gefußt sind, auf Gnade uns ausruhen dürfen, aber wissen, es ist verbindlich. Er ist Herr. Mein Leben gehört ihm. Und wenn es in deinem Leben, vielleicht durch schwere Verläufe des Lebens, Gott muss die manchmal anwenden, weil wir einfach so ein trotziges Herz haben. Wenn es in deinem Leben scheinbar noch Fäden gibt, die durcheinander laufen, wo du nichts verstehst und auch nichts siehst, es kommt der Tag, spätestens in der Ewigkeit, da werden alle Fäden, die noch ungelöst sind, gelöst sein. Es wird ein wunderbares Bild ergeben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden diesen Herrn und Heiland, diesen König schauen in seiner Schöne. Wenn ich auf des Lichtes Höhe, mein Opa hat das gerne gesungen, wenn ich auf des Lichtes Höhe einst mein Schicksal übersehe, oh, dann spreche ich tief gerührt. Selig hast du mich geführt, das ist unser Herr. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Er nimmt uns an und wir dürfen ihm unser Leben übergeben, bedingungslos. Gott segne uns dabei. Amen.